Hallo, Taz.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der Taz.
Zerlegt sich die französische Linke mal wieder selbst. Vor 2 Jahren hatten wir überall in Europa noch die neue Volksfront, die Nouveau Front Populaire, gefeiert. Das breite linke Bündnis hatte im Sommer 2024 die Parlamentswahl gewonnen. Das ist nun aber wieder Geschichte. Die Sozialisten und die Grünen wollen nicht mehr mit der Linkspartei La France Insoumise zusammenarbeiten. Bei den gerade laufenden Kommunalwahlen könnte sie das sogar die Mehrheiten kosten. Rathäuser und Stadträte könnten so an den rechtsextremen Rassemblement National gehen oder auch an die Konservativen, wie zum Beispiel in Paris. Allerdings zeichnen sich jetzt entgegen aller Erwartungen doch wieder Bündnisse ab. Und wir wollen uns heute mal anschauen, was genau dahinter steckt. Warum können sich Frankreichs Linke so schwer einigen? Und ist La France Insoumise wirklich so problematisch, dass es sich lohnt, einen Sieg der Rechten zu riskieren? Darüber sprechen wir in der heutigen Folge der Fernverbindung. Mein Name ist Fabian Schröer, ich bin Redakteur im Auslandsressort der Taz und ich habe heute unseren Frankreich-Korrespondenten Rudolf Balmer am Apparat, der für uns aus Paris berichtet. Hallo Rudi.
Hallo.
Lieber Rudi, du sitzt ja in Paris, du wohnst inzwischen seit fast 40 Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dort und kennst die Stadt sehr gut. In Frankreich laufen ja jetzt gerade die Kommunalwahlen. Am Sonntag war die erste Runde und die nächste Runde ist am kommenden Sonntag. Diese Spaltung der Linken, über die wir heute sprechen wollen, merkst du die denn auch in Paris, so auf der Straße oder in deinem Alltag?
Ehrlich gesagt, auf der Straße ist es auf den ersten Blick und beim Zuhören nicht wirklich ein großes Gesprächsthema. Natürlich sagt zum Beispiel mein indischer Zeitungshändler, dass er sich freut, weil sehr viel mehr Leute sich eine Zeitung kaufen oder ein Magazin, wo von diesen Wahlen die Rede ist. Man muss dann schon ein bisschen die Leute darauf ansprechen und auch in meinem Umkreis, in meinem persönlichen Umkreis hat es Leute, die sich dann doch engagieren. Es hat da Leute, die sagen, ja, mit Hidalgo, das reicht uns, es hat keine Parkplätze mehr, die ganzen Busspuren behindern uns, wenn wir mit dem PKW unterwegs sind.
Hidalgo ist die derzeitige Bürgermeisterin von den Sozialisten, richtig?
Das wollte ich sagen. Die Sozialistin Anne Hidalgo hat in ihren beiden 6-jährigen Mandaten sehr viel gemacht für die Radfahrer, für die Fußgänger. Für die Älteren, die auch Angst haben, von einem Fahrzeug umgeworfen zu werden. Aber andere, die Automobilisten, die beklagen sich, die sagen, für uns wird gar nichts mehr getan. Und das hat dieser rot-grünen Stadtregierung doch sehr viele Feinde eingebracht. Und das hört man dann auch in den Gesprächen, wenn zum Beispiel im Supermarkt die Leute untereinander sagen, ja, jetzt reicht's. Und umgekehrt sagen andere, hoffentlich geht das weiter mit dieser grünen Verkehrspolitik, weil es ist immer noch viel zu tun in diesem Bereich.
Das sind also auch so ein bisschen ähnliche Themen, wie man die zum Beispiel auch aus Berlin kennt. Du hast jetzt gesagt, du merkst diese Spaltung in deinem Alltag jetzt nicht immer sofort. Wo würdest du denn sagen, merkt man die in Frankreich besonders?
Ja, wie gesagt, nicht unbedingt auf den ersten Blick, nicht am Arbeitsplatz, nicht beim Sport zum Beispiel. Aber in Frankreich gibt es eine Tradition, dass Wahlkampf beim Straßenmarkt am Samstag beispielsweise stattfindet. Dort findet man dann Leute der verschiedenen politischen Parteien, die ihre Flugblätter verteilen und versuchen, ins Gespräch zu kommen. Das ist aber eben mehr die Ausnahme. Auch die Medien beispielsweise haben ziemlich spät begonnen, über diesen kommunalen Wahlkampf zu berichten. Man muss sich sagen, dass vielleicht auch die ganze internationale Aktualität ein bisschen das Interesse anderswo hinlenkt. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel in Lyon, dort ist ja der frühere Fußballclub-Präsident einer der Favoriten bei der Wahl. Und dort haben seine Fans dann zum Beispiel ein riesiges Transparent mit seinem Namen im Stadion aufgehängt.
Es ist ja jetzt so, dass in Frankreich gibt es ein paar mehr linke Parteien als in Deutschland oder zumindest spielen in verschiedenen, aber auch vor allen Dingen auf regionaler Ebene, spielen auch kleinere Parteien durchaus eine Rolle. Und nun ist das so, dass, wie ich gerade auch schon in der Einleitung gesagt hatte, bei der Parlamentswahl 2024 gab es noch dieses große Linksbündnis, die Neue Volksfront, Nouveau Front Populaire, wo sowohl die Sozialisten, die sowas sind wie die deutsche SPD, die deutschen Sozialdemokraten, die Grünen, die Kommunisten und eben auch die Linkspartei La France Insoumise zusammengearbeitet haben und so auch zumindest die einfache Mehrheit für sich holen konnten. Das ist ja jetzt halt eben vorbei, das ist Geschichte. Das hängt ganz viel mit der Haltung der restlichen Parteien gegenüber La France Insoumise, kurz LFI, zusammen. Die sind, glaube ich, am ehesten so mit der deutschen Linkspartei oder vielleicht auch so ein bisschen BSW zu vergleichen. Und die treten sehr populistisch auf und sorgen, wie gesagt, für viel Gegenrede. Was ist denn jetzt genau eigentlich so schlimm an La France Insoumise?
Ja, schlimm, das ist natürlich eine Frage des eigenen Standpunkts. Es gibt in Frankreich tatsächlich eine Spaltung innerhalb der Linken, die eine lange Geschichte hat. Man kann das nur bedingt vergleichen mit SPD und Linkspartei oder Sarah Wagenknecht. Aber es ist eine historische Spaltung, die zurückgeht auf die Spaltung zwischen Kommunisten und Sozialisten, auf ja integrierte Reformisten und Antikapitalisten, die einen Bruch wollen. Diese Spaltung, die existiert ständig, hat in der französischen Geschichte immer eine Rolle gespielt. Natürlich gibt's immer Streit und Polemik, aber die haben sich auch immer wieder zusammengerauft, ja. Zum Beispiel der sozialistische Präsident François Mitterrand, der wurde 1981 nur Staatschef als erster Linker in der Nachkriegszeit, weil er sich auf ein Bündnis mit den Kommunisten abstützen konnte. Und auch heute ist es so, natürlich gibt's viel Streit, aber im Moment gibt's vor allem auch sehr viele lokale Absprachen wieder, die zeigen, so wild geht's dann auch nicht wieder her. Aber wie du sagst, LFI ist für einen Großteil der Linksparteien ein Problem. Und zwar deshalb, weil sie ganz einfach erstens einen radikaleren Kurs hat. Sie will nicht unbedingt eine Revolution, notfalls mit Gewalt, aber doch einen klaren Bruch mit der Verfassung der jetzigen Fünften Republik. Das Programm von LFI beinhaltet ein neues System, eine Verfassung der Sechsten Republik mit anderen demokratischen Institutionen. Und das macht natürlich Angst, so eine solche große Änderung. Dann gibt es aber auch ideologische Äußerungen und Standpunkte, die auf große Ablehnung stoßen. Ich denke dabei zum Beispiel die Sympathien für Regimes wie in Kuba von Fidel Castro oder in Venezuela von Chavez und Maduro. Der jetzige LFI-Chef Jean-Luc Mélenchon ist ein Fan von Castro, Chavez und Maduro. Und natürlich kommt das nicht gut an. Auch der Anti-Amerikanismus in der Propaganda von LFI. Und namentlich, und das ist vielleicht der wichtigste Streitpunkt, das sind die Vorwürfe, dass Mélenchon, aber auch andere LFI-Politiker regelmäßig antisemitische Äußerungen von sich geben und damit auch ihre linken Partner natürlich provozieren und verärgern.
Was genau ist denn da genau? Also der letzte Punkt, der ist ja auch irgendwie in der deutschen Linken ein großer Streitpunkt. Was genau ist denn da dran? Wie würdest du das denn einordnen? Geht's da wirklich um Antisemitismus oder geht's da auch so ein bisschen um die generelle unterschiedliche Haltung zum Nahostkonflikt?
Ja, ganz kürzlich hat Jean-Luc Mélenchon bei einer Wahlveranstaltung in Lyon, das Publikum war ein bisschen perplex, sehr blöde Witze gerissen zur Aussprache jüdischer Namen wie Epstein, Einstein, Glucksmann. Damit hat er ganz klar erinnert in Frankreich an die antisemitischen und sehr geschmacklosen Witze von Jean-Marie Le Pen, der Gründer des rechtsextremen Front National. Der wurde dafür gerichtlich verurteilt. Mélenchon, wenn er jetzt sich erlaubt, solche Witze zu machen über die Aussprache von Epstein, dann ist das natürlich nicht zufällig und ist eine ganz blöde und meiner Meinung nach auch völlig unnötige und anstoßerregende Provokation. Aber es geht eben auch letztlich darum, dass er damit auf seine Kritiker antwortet. So, es gibt in Frankreich den repräsentativen Rat der jüdischen Institution, eine Art Vertretung der jüdischen Gemeinde in ganz Frankreich, der politisch sehr rechts steht und eigentlich die ganze israelische Politik von Netanyahu nicht nur vorbehaltlos teilt, sondern hier in Frankreich auch als Vorbild propagiert. Und natürlich ist das von Mélenchon eine Antwort darauf. Dieser repräsentative Rat der jüdischen Institution kritisiert viele Äußerungen von LFI, Politikern als antisemitisch, die man im besten Fall als Kritik an der israelischen Staatsführung oder an der derzeitigen Kriegs- und Siedlungspolitik verstehen kann. Und das ist natürlich auch dann ein Vorwurf, der selber ideologisch und propagandistisch gefärbt ist. Das macht das Ganze ein bisschen kompliziert. Erstens wird es schwierig, seriös gegen den reellen existierenden, in Frankreich existierenden Antisemitismus zu kämpfen, wenn das dermaßen verwässert wird. Und zweitens wird es auch schwierig, zum Beispiel LFI gegen solche Angriffe eventuell zu verteidigen, wenn Mélenchon selber so dumme Sprüche von sich gibt.
Ja, das ist ja also so ein bisschen das Spannungsfeld, was man auch aus Deutschland kennt. Da scheint ja aber Jean-Luc Mélenchon auch eine relativ große Rolle beizuspielen, so wie ich das raushöre, also seine Person einfach. Er ist ja auch generell ein Mensch oder ein Politiker, der sehr polarisierend auftritt, gerne provoziert und so weiter, was auch, glaube ich, einigen Leuten in den eigenen Reihen gar nicht so sehr gefällt. Ich habe da auch schon Forderungen nach einem Rücktritt gehört oder nach einem Rückzug in die zweite Reihe der LFI zumindest. Meinst du, wenn Mélenchon sich nun zurückziehen würde, wäre damit auch die Spaltung der Linken gegessen oder zumindest beruhigt?
Erstens wird sich Mélenchon sagen, dass er schlicht nicht ersetzbar ist. Es gibt bei LFI einfach niemanden, der so bekannt ist. Mélenchon war schon, glaube ich, dreimal Präsidentschaftskandidat. Beim letzten Mal hat er sogar nur knapp verpasst, dass er in die Stichwahl gekommen wäre. Und es hat sonst niemanden, der ihn einfach so auf die Schnelle ersetzen könnte. Es hat aber auch viel tiefergreifende politische Gründe. Seine Politik besteht eben auch darin, sich bei den Wahlen an ganz bestimmte Wählerkreise zu wenden. Und ich komme da zurück auf die Antisemitismus-Vorwürfe. Heute wendet sich LFI mit Erfolg, mit großem Erfolg, wie die Kommunalwahlen zeigen, an die Wählerschaft in den Vorstädten, wo vor allem Familien mit Immigrationshintergrund wohnen. Ich würde das nicht verkürzen auf muslimische Familien, aber doch auf eine Wählerschaft, die sehr israelkritisch und sehr pro-palästinensisch eingestellt ist. Das heißt, die Vorwürfe des Antisemitismus würden auch ohne Mélenchon weitergehen, weil die Politik in die Richtung dieser Wählerschaft würde kaum ändern. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man versteht auch, weshalb dann LFI heute große Erfolge verzeichnen kann, zum Beispiel in der großen Pariser Vorstadt Saint-Denis, eine Stadt mit 150.000 Einwohnern. Da hat er ein schwarzer LFI-Kandidat. Es ist nicht ohne Bedeutung, dass er aus einer afrikanischen Immigrationsfamilie stammt. Der hat auf Anhieb im ersten Wahlgang mit mehr als 50% gewonnen. Ich glaube, das sind sehr symbolisch wichtige Erfolge, die zeigen, dass diese Strategie von Mélenchon auch aufgehen kann. Man darf nicht vergessen, bei den Präsidentschaftswahlen, da treten für die Linke wie für die Rechte mehrere Leute an. Und um in die zweite Runde, ins Schlussduell zu kommen, braucht es vielleicht nur 20 oder 24% der Stimmen. Und das ist wahrscheinlich das Kalkül von Mélenchon.
Du hast jetzt gerade schon über die Wählerschaft von der LFI gesprochen. Ich würde jetzt gerne nochmal generell auf die linke Wählerinnenschaft zurückkommen oder mir das alles nochmal uns gemeinsam nochmal anschauen. Wie ist denn diese Zerstrittenheit, über die wir die ganze Zeit sprechen, ist die auch wirklich in der Wählerinnenschaft so sichtbar? Bildet die sich in dem Wählerwillen ab oder ist das eigentlich eher so ein machtpolitisches Ding?
Ist mehr ein machtpolitisches Ding, um es so zu nennen. Ich würde sagen, an der Basis der linken Wählerschaften, weil es sind ja, das ist ein Plural, sind die Leute große mehrheitlich für die Einheit, weil sie wissen sehr gut, dass damit Wahlen zu gewinnen sind, dass damit auch bei diesen Kommunalwahlen wieder zusätzliche Städte in Zukunft rot-grün regiert werden können. Und das hat sich jetzt auch dabei gezeigt, dass auf den Druck der Basis hin in Lyon, Limoges, Avignon, Grenoble, Toulouse, Besançon, Nantes, Clermont-Ferrand, Straßburg etc. wurden Absprachen getroffen zwischen Sozialisten, Grünen, Kommunisten und LFI.
Entgegen der vorherigen Ankündigungen, richtig?
Und Ausnahme ist eigentlich nur Paris. Das ist die große Ausnahme und das kann unter Umständen den Sozialisten Emmanuel Grégoire, der die Nachfolge von Anne Hidalgo antreten möchte, die Wahl kosten, weil er sich nicht mit LFI einigen wollte oder konnte. Weil es natürlich geht das nicht nur einseitig von den Sozialisten aus, sondern auch von LFI, wo natürlich Bedingungen gestellt wurden.
Du hast jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, was ich dich auch noch fragen wollte, aber vielleicht frage ich trotzdem nochmal und du kannst nochmal konkreter was dazu sagen. Es gibt irgendwie Absprachen trotz vorheriger entgegengesetzter Ankündigungen und trotzdem gibt es diese Orte wie zum Beispiel Paris, an denen es jetzt wirklich brenzlig werden könnte. Gewinnen jetzt wirklich wegen dieser Spaltung oder wegen dieser Zerstrittenheit in Marseille und Paris die Rechten?
In den Städten, die ich vorhin aufgezählt habe, also wie Lyon oder auch Marseille, da hat zum Beispiel LFI sehr uneigennützig auf die Teilnahme am zweiten Durchgang verzichtet. Und die Chancen in all diesen Städten, wo die Linke sich jetzt zusammenraufen konnte, die Frist läuft übrigens heute Dienstag um 18 Uhr ab für die Bildung gemeinsamer Listen. In diesen Städten, wo die Einheit besteht, da sind auch die Chancen auf einen Wahlsieg am nächsten Sonntag sehr groß. In Marseille, dort hat der Sozialist, der bisherige Bürgermeister der rot-grünen Regierung, der heißt Benoît Payan, der hat es prinzipiell abgelehnt, mit LFI eine Allianz zu bilden, eben gerade wegen der Antisemitismusvorwürfe. Und der Spitzenkandidat von LFI hat dann auf Druck von Mélenchon heute Dienstag die Liste von LFI aus dem Rennen zurückgezogen. Das ist ein echtes politisches Opfer, denn das bedeutet, dass LFI dann auch bei einem Wahlsieg von Payan keine eigenen Leute im Kommunalrat hat. Und vielleicht noch zu Paris kann man sagen, die Ausgangslage hat sich jetzt ziemlich vereinfacht. Es sah so aus nach dem ersten Wahlgang, dass es 5 Leute im zweiten Rennen 5 Listen im zweiten Rennen haben könnte. Jetzt stehen sich die konservative Rachida Dati und der Sozialist Emmanuel Grégoire gegenüber. und als dritte und Spielverderberin in diesem Duell tritt die Liste von LFI an, mit der sich Emmanuel Grégoire nicht einigen wollte. Problematisch ist für ihn, dass auf der Gegenseite Dati jetzt die Unterstützung einer Liste von Macronisten bekommen hat und auch die Rechtsradikale Sarah Knafo, die noch weiter rechts steht als das Rassemblement National von Marine Le Pen, hat auf die Teilnahme mit ihrer Liste verzichtet und unterstützt damit die konservative Rachida Dati. Damit dürfte es sehr, sehr knapp werden für die links-grüne Regierung.
Damit hätten wir dann bald ein Paris in den Händen der Konservativen und vielleicht dann auch ein Paris, was gar nicht mehr in Sachen Klimapolitik und grüner Stadtentwicklung als so ein großes Vorbild dienen würde für Deutschland. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich gerne noch so hinterher schmeißen würde. Ich weiß, das ist immer schwer zu sagen, aber was ist denn deine persönliche Einschätzung, dein Guess? Stehen die Zeichen jetzt eher wieder auf Zusammenraufen oder weiterhin auf Teilung bei den Linken?
Die Tatsache, dass LFI bei diesen Kommunalwahlen in der ersten Runde doch überraschend stark abgeschnitten hat, zwingt eigentlich die übrige Linke, damit umzugehen. Wenn sie nicht verlieren wollen, in einem guten Dutzend von größeren Städten, können sie nichts anderes machen, als mit LFI zusammenzuarbeiten. Ich glaube, wie gesagt, dass eine Mehrheit ihrer Wähler das entweder schluckt oder sogar befürwortet. Und meine Prognose ist die, dass dies tatsächlich zu einer ganzen Reihe von zum Teil sogar spektakulären Wahlerfolgen führen kann. Einer Wiederwahl zum Beispiel in Lyon, die man schon verloren glaubte, gegenüber diesem Fußball-Heini. Und ich glaube, das wird sicher dann auch dazu führen, dass man sagt, ja, eigentlich geht's besser, wenn wir gemeinsam in einer Art Volksfront oder Anti-Rechtsfront auftreten, weil es ist ja eigentlich nicht nur im Interesse unserer Stadtpolitik, sondern auch im Interesse der ganzen Posten, auf die es diese Kandidaten abgesehen haben. Und wenn das so sich dann auch abzeichnet und diese Erfolge errungen werden, dann hat das zwangsläufig Auswirkungen auf die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in einem Jahr. Die Parteileitungen werden sich dann zweimal überlegen müssen, ob sie da wieder völlig gespalten antreten oder ob sie es nicht schaffen, zumindest teilweise geeint aufzutreten. Wie gesagt, an der Basis ist der Wählerwillen sehr deutlich. Natürlich gibt es auch Linkswähler, die sagen, wegen der Antisemitismusvorwürfe ist es für mich eine Gewissensfrage, nie für eine solche Einheit zu sein. Ich glaube, das wird es auch wiedergeben bei den nächsten Wahlen, aber die Konsequenzen werden sehr direkt sein. Wenn Wahlsiege errungen werden am nächsten Sonntag dank der Einheit der Linken mit LFI, dann wird das zweifellos eine Lektion sein für die gesamte Linke.
Dann kann man nur hoffen, dass sie sich halt auch wirklich zusammenraufen. Ja, das war's dann heute auch schon mit unserer Folge der Fernverbindung. Ich danke dir, Rudi, recht herzlich fürs Mitmachen. Es war ein interessantes Gespräch.
Danke gern und schöne Grüße nach Berlin und ins übrige Deutschland.
Wir danken auch Daniel Fromm für die Produktion und dem Team der Auslandsredaktion für die Redaktion. Wenn euch unsere Inhalte gefallen und ihr auch gerne wollt, dass wir sie euch weiter kostenfrei zur Verfügung stellen können, dann schaut doch gerne auf taz.de beim freiwilligen Bezahlmodell der Taz, Taz zahle ich vorbei. Teilt uns sehr gerne mit euren FreundInnen, eurer Familie und auf den sozialen Medien und überall, wo ihr so sonst noch unterwegs seid. Fragen, Anregungen und Kritik gerne an fernverbindung@taz.de oder in die Kommentarspalten. Nächstes Mal geht's dann an gleicher Stelle weiter mit anderer Host und bis dahin wünsche ich eine gute Woche und sage bis dann.
Fernverbindung. Der Auslandspodcast der TAZ.